was willst du jetzt sagen, jetzt größer machen? Okay. Ich würde etwas erzählen, was sich auf dieses Team bezieht. Und zwar, Justine ist der erste Roman von The Sand und der berühmteste mit Abstand. Bis zu einem gewissen Grad ein Schlüsselroman zu seinem ganzen Werk. Und Justine, es handelt sich um zwei Schwestern, ja, zunächst einmal. Also, das ist die Justine, die Tugendhafte, und dann die Juliette, die Lasterhafte. Und der erste Roman ist über Justine. Es gibt zwei Varianten, eine frühere Variante, die verloren ging. Das war überhaupt der erste, also ein längerer Text, der das hat geschrieben hat. Ging verloren und dann wurde, ich glaube, mehr als Jahrhundert später zufälligerweise gefunden. In einer Buchhandlung und auch veröffentlicht. Nachdem diese erste Variante verloren ging, war das sehr, sehr traurig eigentlich, aber da er sowieso im Gefängnis saß und nichts anderes und nichts Besseres zu tun hatte, hat er eine neue Variante geschrieben und neue Variante ist selbstverständlich viel besser. Und diese neue Variante wurde auch publiziert, ohne den Namen des Autors und in sehr kleiner Auflage. Und das ist eben Justine. Nun, in vielen Hinsichten ist der berühmteste Text von De Sade und mit Abstand der beste, kann man sagen. Das ist also jetzt vom Schreiben her. Von der literarischen Qualität her ist es bestimmt der beste Text. Und dieser Text zeigt ganz klar, in welchem Grade De Sade eigentlich ein sehr traditioneller Moralist ist. Es ist völlig klar, dass er sozusagen sich mit Justine und mit Unschuld und mit Tugend völlig identifiziert, eine Selbstidentifizierung, die in seinen späteren Schriften zwar angedeutet ist, aber nicht so klar zutage tritt es in diesem Roman. Und das zeigt auch, dass De Sade eigentlich für sein Schreiben sozusagen getrieben wird oder veranlasst wurde, nicht durch seine Leidenschaften oder was auch immer, sondern durch ein gewisses rein formales Problem im Grunde und moralisch-psychologisches Problem. Wenn man sich wirklich fragt, was das hat, sagen wir in diesem Roman, dann stellt man fest, die Aussage ist fast der Aussage gleich von der späteren Autoren, wie ich würde drei nennen, Nietzsche, Kierkegaard und vor allem Dostoevsky. Das heißt, die Autoren, die sich die Frage gestellt haben, inwieweit nach dem Zusammenbruch der Religion eine Moral überhaupt möglich ist. Das heißt, die Fragestellung ist zunächst einmal eine moralistische. Und in diesem Sinne, ja, ich würde auch Marx eigentlich auch einreihen, letztendlich. Ja, die sind im Grunde vier Autoren. Stellen die gleiche Frage und im Grunde mit den gleichen Voraussetzungen, im gleichen Kontext. Das heißt, ist es möglich, sagen wir, aus dem Begriff der Natur, den Begriff der Moral zu entwickeln, um tatsächlich nicht nur einen Begriff der Natur zu entwickeln, einen Begriff der Moral zu entwickeln, sondern auch eine Gesellschaft zu bauen oder eine Stadt zu bauen, der ein moralischer wäre. Und da haben sie ihre erheblichen Zweifel. Und eben diese Zweifel sind das Thema. Das zeigt sich ganz am Anfang des Buches. Das Buch beginnt, ich würde das Buch nicht wieder erzählen, aber es beginnt, also erste heftigen Szenen sozusagen sind damit verbunden, dass diese Justine, die eine Weile Therese heißt, die wird entführt von einer Bande einfach Kriminellen, die Menschen ausrauben und auf der Straße. Und der Anführer dieser Bande heißt Cœur de Fer, also eisernes Herz. Und sie wird vergewaltigt, misshandelt auf alle erdenklichen Weisen. Und diese Räuber auf der großen Straße zeigen sich gleichzeitig als Libertins, die alle möglichen Perversionen nachgehen. Nun, dann beruhigt sie sich ein bisschen und zeigt sich irgendwie verblüfft über eine solche Behandlung. Es ist interessanterweise, wenn man überhaupt die ganze Zeit den Roman liest, dann merkt man, dass die Justine, nachdem sie misshandelt wird, also vor sie misshandelt wird, ist immer verblüfft. Ja, das ist eigentlich nur die einzige Reaktion. Sie leidet im Grunde nicht oder kaum. Leidet sie, dann wird sie schnell geheilt durch bestimmte Medizin oder ja, auch immer. Aber sie ist verblüfft, wie sowas überhaupt möglich ist. Und die Struktur ist immer, sie sieht folgendermaßen aus, dass sie gerät in die Hände eines nächsten Libertins und er sagt ja, Madame, so, ich habe vor, mit Ihnen das und jenes zu machen und Ihnen diesen oder jenen Misshandlungen zu unterwerfen und fordere von Ihnen das und das. Das heißt, zum Beispiel, dass sie jemanden umbringt, vergiftet oder dass sie ihre die Tochter, das kleine Mädchen, das ihr anvertraut, ist verrät und so weiter. Und sie fragt immer, sagen Sie, Monsieur, wie ist so ein Gedanke überhaupt möglich? Ja, ich bin völlig verblüfft, ja, dass Sie so einen teuflischen Plan überhaupt formulieren können und so ein unglaublicher Vorschlag mehr machen, ja, dass sozusagen alle Gesetze des Himmels, alle Gesetze widerspricht. Und dann sagt er, nein, Madame, das widerspricht überhaupt nicht, vielleicht die Gesetze des Himmels, aber die Gesetze des Himmels, wie wir wissen, sind erfunden, frei erfunden, aber der Gott gibt es ja nicht, Gott ist tot. Das Einzige, was wir haben, ist die Natur. Und jetzt beweise ich Ihnen, dass dieser Vorschlag zwar den Gesetzen des Himmels widerspricht, aber den Gesetzen der Natur nicht. Und dann kommen viele, viele Seiten, diese Beweise, das erklärt, warum zum Beispiel jemanden umzubringen oder seiner eigenen Tochter zu vergewaltigen und dann für medizinische Experimente freizugeben und so weiter, also alle diese Vorschläge machen, warum sie eben der Natur sprechen und zum Beispiel mit der Tochter, da sagt er erstens eben, wir gehören sozusagen zu dieser Reihe, er sagt, dass sie vor seinen Augen aufgewachsen ist und deswegen kennt er sie gut und deswegen ist es ja auch angenehm, sie zu vergewaltigen. Und auf der anderen Seite, für die Wissenschaft ist es wichtig, dass solche medizinische Experimente auch durchgeführt werden. Und meistens ist es sehr schwierig, jemanden zu finden, also einen Menschen zu finden, der diesen Experimenten unterworfen werden könnte. Aber mit der Tochter ist es viel einfacher. Erstens kennt er sie wiederum gut und zweitens ist sie verfügbar und dann kennt er ihre Physiologie und Verfassung, also Körperverfassung viel besser, also das geht viel besser. Und sie leidet vielleicht darunter, aber das ist ja nicht so wichtig wie der allgemeine Wohl der Wissenschaft. Denn auf der einen Seite leidet man immer, also in diesem Sinne ändert sich nur die Form, in der sie leidet. Sie wird sowieso leiden, weil das Leben ist nicht anders als Leiden für den Einzelnen. Aber diese Veränderung der Form, die für diese Tochter zum Beispiel überhaupt keine Rolle spielt, spielt aber für die Wissenschaft eine große Rolle. Und so, wenn man alles abwägt und wenn man sie fragt, die richtige Moral besteht darin, dass man das Glück, das eine Handlung bringt, bestimmt und dann das Leiden, das die gleiche Handlung bringt, auch bestehen und das eine von dem anderen abzieht. Und wenn der Rest größer ist, dann ist es die richtige Handlung. Und sagen, dass in diesem Fall die Leiden dieser Tochter sozusagen ungefähr stabil bleiben. Auf der anderen Seite der Nutzen sehr groß ist, muss man eben diese Handlungsweise vorziehen. Und wenn die Justine dann weiter fragt, ja, aber wie ist es möglich? Wie ist die Stimme des Herzens und so weiter? Dann sagt er, dass eben die väterliche oder mutterliche Liebe ist sozusagen ein überschätztes Gefühl. Und beim näheren Hinsehen merkt man, dass Kinder mit ihren Eltern überhaupt nichts zu tun haben, aber es kein Zusammenhang besteht zwischen dem Vergnügen, das man sucht und bei der Zeugung dieses Kindes tatsächlich empfindet, und diesem Kind selbst sozusagen. Dieses Kind ist nicht mehr als ein zufälliges Produkt einer Handlung, die ein völlig anderes Ziel hatte. Das Ziel war das Vergnügen. Und dass er plötzlich dabei auch Kinder entstehen, das war unbeabsichtigt. Und sozusagen diese unbeabsichtigte Folge kann nicht zu irgendwelchen weiteren Gefühlen führen. Das ist eine Illusion. Dann lehnt sie solche Vorschläge oder diesen Vorschlag und solche Vorschläge ab, Justine. Dann wird sie tatsächlich deswegen misshandelt. Sie wird misshandelt, kommt zu sich her und dann fragt sich Monsieur, wie ist es möglich, dass sie mich so misshandelt haben. Wiederum verblüfft und dann erklärt er sie wiederum, warum es den Gesetzen und der Stimme der Natur entspricht, eben diese Misshandlung, Art der Misshandlung anzuwenden. Das heißt, jede Episode entwickelt sich folgendermaßen: Justine bekommt einen Vorschlag, lehnt diesen Vorschlag ab, büßt dafür, bekommt eine Erklärung, warum sie so gelitten hat, und zieht weiter. Die Episoden sind miteinander dadurch verbunden, dass sie, wenn sie diesen Vorschlag ablehnt, dabei immer jemanden rettet oder jemanden hilft, um dessen Willen sie eigentlich diesen Vorschlag ablehnt und leidet. Zum Beispiel in dieser ersten Episode, im Endeffekt, als sie sich schon arrangiert hat mit diesem Räuber, kommt sein junger Mann Und dieser junge Mann, obwohl sie, das ist sehr reich, ja, einfach, und sie wollen ihn umbringen und sind schon dabei, ihn umzubringen. Und dann sagt eben Justine, will ihn retten und rettet ihn tatsächlich und organisiert die Flucht und dann fliehen sie zusammen. Und das Erste, was er tut, er vergewaltigt sie und dann zwingt er sie, seine Mutter zu vergiften, weil er noch viel schlimmer ist als dieser Räuber. Die Räuber war viel anständiger eigentlich als dieser junge Mann. Und dann flieht sie von diesem jungen Mann, auch mit jemandem, und der weiß ich als noch schlimmer. Das heißt, kommt diese Steigerung. Die Steigerung kommt eben durch diese Figur, dass sie sich für jemanden einsetzt, dafür leidet. Und derjenige, für den sie sich eingesetzt hat, er weiß ich als viel, viel schlimmer als diejenige, von denen sie ihn gerettet hat. Und so kommt sie aus einer unangenehmen Lage, ist eine nur viel unangenehmer. Aber diese erste Auseinandersetzung mit diesem Cœur de Fer ist ja interessant, weil nachdem sie misshandelt wurde und so weiter, fragt sie diesen Anführer, wie ist es überhaupt möglich, so einen Lebensweg überhaupt zu wählen und zu praktizieren, wie es seiner ist. Und er sagt Folgendes, und das ist hier absolut ein Zitat aus Hobbes auf der einen Seite und Rousseau auf der anderen Seite. Das heißt, diese, er benutzt sozusagen die philosophische Argumentation damaliger Zeit und sagt zunächst einmal, wie auch Hobbes und Rousseau das sagen, dass der Mensch von sich aus, also vom Naturzustand ausgehend, alle Rechte hat auf alle Frauen und Männer und auf den ganzen Besitz, auf die ganze Erde, also im Naturzustand, hat der Mensch unendliche Wünsche, unendliche Leidenschaften und ist berechtigt auch, sie zu verfolgen. Allerdings ist diese Verfolgung risikovoll und man stirbt ja bald in diesem Kampf, in diesem Lebenskampf. Und dass die Menschen sozusagen, weil sie eine gewisse Sicherheit brauchen, Sicherheit im Überleben, sie opfern diese Freiheit der Leidenschaft für die Sicherheit. Und das ist die Erklärung für die Entstehung des Staates von Hobbes und Rousseau gegeben und viele anderen. Also das ist Standarderklärung von Montesquieu und von der früheren auch italienischen Theoretiker. Die Standarderklärung der Aufklärung ist, wie entsteht der Staat, wenn Gott tot ist. Also wenn es nicht der Gott ist, der dieser Staat gegründet hat. Weil der Staat ist künstlich, ist artifiziell und nicht natürlich. Und dann fragt man sich, wer ist der Mensch, der in diesem Staat lebt und diese Staat gründet. Und da gibt es ja diese Spaltung des Menschen in zwei Grundleidenschaften oder Grundbedürfnisse. Und damit spielt ja im Grunde Dessart die ganze Zeit. Und nicht nur Dessart, sondern die ganze spätere Literatur, die ich erwähnt habe. Also Dostoevsky, Nietzsche, Kierkegaard und so weiter. Nämlich Hobbes und Rousseau, die ganze Aufklärung, sagt, es gibt zwei Grundbedürfnisse. Ein Bedürfnis ist nach der Sicherheit, nach der Dauer des Lebens. Der Mensch will sozusagen leben. Und dieser Selbsterhaltungstrieb ist sozusagen der wichtigste überhaupt. Der zweite Trieb ist der Zeugungstrieb. Und er widerspricht, und das ist der zentrale Punkt, widerspricht dem Zeugungstrieb. Weil der Zeugungstrieb dient nicht dem Individuum. Das Individuum eigentlich braucht keine Kinder, Und braucht keine Kinder und braucht keine Sexualität deswegen. Im Grunde, die ganze Sexualität und die Kinder ja auch, schaden nur den Menschen und der Selbsterhaltungstrieb. Sondern durch die Zeugung oder den Zeugungstrieb unterwirft sich der Mensch eigentlich dem Geschlecht. Also das, was sozusagen das menschliche Geschlecht braucht, ist wiederum eine Selbsterhaltung, die Selbsterhaltung. Das heißt, wir haben zwei Formen der Selbsterhaltung. Eine Form ist die individuelle, der Mensch will sich selbst erhalten. Zweitens, das ist der Selbsterhaltungstrieb des Geschlechts, der Menschheit als solche. Und die bilden einen Widerspruch. Und dieser Widerspruch äußert sich im Zeugungstrieb und in der Sexualität, weil die Sexualität ist so eine Kombination zwischen Knute, Peitsche und Zuckerbrot. Sozusagen, es ist eine bittere Pille, weil im Grunde es ist nichts anderes als Zeichen dessen, dass das einzelne Menschenleben nicht zählt. Indem man dieses sozusagen kleine Tod praktiziert, also die Sexualität, opfert man sich sozusagen der Menschheit im Grunde. Opfert seine eigene Existenz, der Existenz der Menschheit als Ganzen, was im Grunde unplausibel ist. Weil man fragt sich, warum eigentlich der Mensch sowas tun soll. Warum soll er sich dermaßen um die weitere Existenz der Menschheit kümmern, dass er seine eigene weitere Existenz opfert. Dann wird diese bittere Pille sozusagen versüßt, und durch das Vergnügen, das man dabei bekommt, der Versüßung verdeckt. Das heißt, bei Menschen gibt es zwei Triebe. Ein Trieb ist stabilisierend, das ist Selbsterhaltungstrieb. Und zweiter Trieb ist destruktiv, selbstdestruktiv, aber gleichzeitig angenehm. In dieser Situation kann man sagen, dass alle anderen Triebe sich in eine oder andere Richtung polarisieren. Das heißt Hunger und Durst und wie sie alle heißen. Sie können entweder der Selbsterhaltung dienen, man ernährt sich, um weiterzuleben und so weiter. Sie können aber auch verbunden sein mit dem Vergnügen. Zum Beispiel. Das sind noch die platonischen Beispiele. Einfach. Zum Beispiel, man ist nicht das, was einem eigentlich gut bekommt und was einem an Leben erhält, sondern man trinkt und isst vielmehr das, was gut schmeckt. Was gut schmeckt, ist aber verderblich. Es ist genauso verderblich wie die Sexualität, die auch sozusagen Vergnügen bringt, aber im Grunde verderblich. Das heißt, alle anderen Trieben koalieren entweder mit der Sexualität, dann bringen sie Vergnügen, aber sind tendenziell verderblich, oder sie koalieren mit dem Selbsterhaltungstrieb, dann bringen sie kein Vergnügen, aber sozusagen tun ihre Arbeit. Also das ist sozusagen die Grundstruktur der menschlichen Natur, die gespaltene menschliche Natur, wie sie von der Aufklärung zunächst beschrieben wurde. Und in dieser Situation platziert sich der Staat, und zwar folgendermaßen. Man opfert einen Teil des Vergnügens, zum Beispiel das Vergnügen, anderen zu töten oder auszurauben oder zu vergewaltigen, oder was auch immer tun, was der andere schädlich ist. Man gibt sozusagen dieses Stück Vergnügen und kriegt dafür Sicherheit. Das ist sozusagen wie die israelische Politik, das ist Land für Sicherheit. alle also Vergnügen zu sichern. Das ist die Politik des Staates und die Politik schlechthin. Ja, die Aufklärung bestimmt die Politik und die staatliche Angelegenheit als diesen Teil. Und das ist der Grund für das, was wir Demokratie nennen. Das ist der theoretische Grund. Die Idee der Demokratie entsteht bei Hobbes zunächst mal als eine Kontrollinstanz, die eben diese Grenze kontrolliert. Das heißt, man fragt sich, wie viel Vergnügen er abgeben soll und kann, um wie viel Sicherheit dafür zu bekommen. Tut man das, ist man verpflichtet sogar, sich selbst gegenüber oder anderen gegenüber, diese Operation, diesen Tausch zu kontrollieren. Und diese Kontrollinstanz ist die Demokratie. Jeder partizipiert an diesem Tausch und deswegen jeder darf und soll diesen Tausch auch überwachen. Im Unterschied zu den klassischen voraufklärerischen Lehren, bei denen vorausgesetzt wird, dass der Mensch sozusagen sich einem höheren Prinzip unterwirft. Hier gibt es kein höheres Prinzip. Das ist der Punkt. Die klassische aufklärerische Staatslehre schaltet alle übergeordneten Überlegungen, seien sie mit der Religion verbunden, mit der Idee der Nation, mit der Idee der Heimat, mit der Idee des Progresses und des Fortschritts, mit der Zivilisation oder Kunst und so weiter, sie lehnt das alles ab. Und zwar grundsätzlich. Weil man sich zunächst einmal fragt, das ist alles gut und Wissenschaft und Künste und Heimat und Nation, das ist alles wunderbar, aber was bringt es mir persönlich? Das ist die aufklärerische Frage. Damit beginnt die Aufklärung. Was ist der Nutzen, den ich individuell von allem kriege? Kriege ich keinen Nutzen, ist es die Sache der anderen, nicht meine Sache. Und dafür gebe ich mein Vergnügen nicht. Ich tausche mein Vergnügen nur für etwas, was mir Nutzen bringt, und das könnte nur eine erhöhte Sicherheit sein. Deswegen sagt ja auch Hobbes und sagt auch Rousseau und viele andere, dass an dem Moment, an dem der Staat einen Krieg anfängt, oder gegen dich ein Todesurteil verhängt, bricht der Staat den Vertrag, den gesellschaftlichen Vertrag, den Contrat social. Das heißt, man ist nicht verpflichtet, für den Staat zu sterben. Denn der Staat ist so geschaffen, dass der Staat nicht, dass der Staat die Sicherheit der Bürger nur vermehren darf. Er darf die Sicherheit der Bürger aber nicht gefährden. Wenn man zum Beispiel genauer die Diskussion über die doppelte Staatsbürgerschaft verfolgt, dann ist der Argument gegen die doppelte Staatsbürgerschaft immer noch das gleiche, auch in der Presse. Man sagt, und wie ist das im Falle des Krieges? Ja? Wenn ich zum Beispiel zwei Staatsbürgerschaften habe, meinetwegen türkische und deutsche, und da kommt zum Krieg zwischen diesen zwei Nationen, für welches Land soll ich sterben? Ja, das ist die Frage. Und stellt sich diese grundsätzliche Frage, und sozusagen, es gibt viele Autoren, auch in der Presse, in der FAZ kann man immer wieder lesen, kommt es zu diesem Konflikt der Loyalitäten, dann zerbricht sozusagen die Konstruktion der doppelten Staatsbürgerschaft und man wird sozusagen vor einer Wahl gestellt. Nur aus der aufklärerischen Perspektive gesehen, kommt es zu solchen Loyalitätskonflikten nicht, weil man ist berechtigt, und zwar moralisch und vertraglich berechtigt, jedem Staat seine Gefolgschaft aufzukündigen und illoyal zu zeigen, denn ihr dazu zwingt zu sterben. Hobbes schreibt explizit, dass Die einzige sozusagen Antwort auf jede Aufforderung zu Krieg zu führen, ist zu desertieren. Alle anderen sozusagen Reaktionen sind unangemessen und unaufgeklärt. Und diese Figur übernimmt übrigens de Sade vollständig, ja nicht wahr, auch in diesem Traktat über die Franzosen, die weiter Republikaner werden sollen, noch mehr Republikaner werden sollen, schreibt er ständig gegen den Krieg. Ja, der Krieg ist absolut das etwas, was sozusagen keiner Interesse hat. Und gegen die Justiz. Weil die Justiz, und zwar die Morde der Justiz, die Justiz, die den Todesurteil verhängt, und der Krieg sind zwei Möglichkeiten, oder sind zwei Weise, in denen der Staat sein Teil des Vertrages aufgesicht und nicht mehr gilt. Und das übernimmt übrigens das Art von Hobbes und Rousseau vollständig. Wo er seine Schwierigkeiten hat, und dass diese Schwierigkeiten erklärt eben diese Liberté de Justine, ist dieser ursprüngliche Tausch. Und die Kritik, die da geleistet wird, ist eine absolut marxistische. Also wenn man das liest, hat man das Gefühl, man hat sozusagen Marx vor Marx gelesen. Er sagt nämlich, wenn man, also die Aufklärung, der Justin fragt ihn, warum führt er dieses Leben? Und er sagt, weil ich diesen Vertrag nicht unterschreiben will, das ist sozusagen die Idee, ja, dass ich mich dem Staat nicht unterwerfen will, weil ich diesen ursprünglichen Tausch unangemessen finde, und zwar aus folgendem Grund. Und da kommt eben diese marxistische Argumente. Er sagt, man soll nicht glauben, dass alle Menschen gleiches Reichtum haben und gleiche Möglichkeiten. Sondern die Menschen sind ursprünglich von Natur her ungleich. Einige sind stark, andere sind schwach. Einige sind reich, andere sind arm. Und diese natürliche strukturelle Ungleichheit führt dazu, dass alle diese Menschen unter diesem Vertrag leiden. Und zwar, die stärker sind, geben mehr aus, als sie zurückbekommen. Das heißt, sie geben mehr Reichtum, mehr Stärke und mehr Vergnügen als andere, bekommen aber die gleiche Sicherheit. Und das ist ein ungerechter Tausch. Weil diese Stück Sicherheit, die ist immer das gleiche für alle Bürger. Das ist das Prinzip des Staates. Wenn es ein demokratischer Staat ist, und darum geht es ja letztendlich. Die Menschen sind aber unterschiedlich. Und zum Beispiel, es gibt Menschen, die so stark sind, die im Naturzustand viele Feinde besiegen könnten und viel Vergnügen bekommen könnten und so weiter und so fort. Sie müssen auf das alles verzichten, um ein bisschen Sicherheit zu bekommen. Nun nehmen wir auch, sagt er, die Schwächen. Die Schwächen haben wenig und tendenziell gar nichts. Sie geben dieses Nichts, das sie haben, was sie zu nichts fähig sind, dem Staat. Was bekommen sie aber zurück? Sie bekommen im Grunde sehr wenig. Nicht genug, dass sie davon wirklich profitieren können. Das heißt, das ist sozusagen eine Urkritik des bürgerlichen Sozialstaates. Ja? Die Armen, die Sozialhilfe bekommen, was auch immer, diese Sicherheiten bekommen, sie bekommen zu wenig. Also davon sind sie nicht glücklich. Die Reichen aber verlieren sozusagen alles, wovon sie glücklich sein können. Das heißt, der gesellschaftliche Vertrag funktioniert nicht richtig, und zwar wegen der Ungleichheit der Menschen funktioniert es so, dass die Armen, die Bedürftigen und die Schwachen sowieso unglücklich bleiben. Sie bekommen nicht genug, um wirklich glücklich zu sein. Diejenigen aber, die sonst glücklich sein könnten, und das sind nun die Stärken und die Gewalttätigen und die genießen und so weiter, die sind auch unglücklich, weil sozusagen dieses unglücklich, ihr ganzes Glück eingezogen wurde vom Staat und ausgetauscht für die Sicherheit, die sie gar nicht brauchen. Weil die Sieger braucht keine Sicherheit, ja, sondern nur die Besiegten brauchen Sicherheit, aber nicht die Sieger. Und so kann man sagen, dass diese ganze Idee des modernen Staates und der modernen Sicherheit eine falsche Idee ist. Sie nimmt von der effektiven, erfolgreiche Minderheit alles, lässt aber die schwache Mehrheit im Grunde genauso leiden und genauso unzufrieden sein wie zuvor. Deswegen wäre es besser, zumindest ein Glück für wenige zu schaffen, als Unglück für alle. Und dieser Glück für wenige bedeutet, würde bedeuten, eine Rückkehr zum Naturzustand. Und diese Cœur de Fer existiert nicht anders als diese Rückkehr zum Naturzustand innerhalb des Staates. Und wie diese Rückkehr zum Naturzustand im Ganzen aussehen sein könnte, das haben wir schon letztes Mal gehört. Nun, worauf ich mich jetzt konzentrieren wollte, ist nicht die Problematik des Staates und der Verfassung, sondern die individuell-psychologische und moralische Argumentation, die da läuft. Argumentationsmuster. Und die gehen ein bisschen weiter, noch ein Stück weiter. Das heißt, wie beginnt aufklärerisch gesehen die Moral? Wie wir wissen, wie wir sehen, sie beginnt mit einer rationalen Abwägung und das heißt aufgeklärter Egoismus. Diese Idee des aufgeklärten Egoismus taucht immer wieder bei Dessart auf und war eigentlich die führende Lehre, vor allem in der angelsächsischen, aber auch in der kontinentalen Moralphilosophie im 18. und 19. Jahrhundert. Wir haben im Grunde zwei große Morallehren nach der Aufklärung. Eine Morallehre ist die Lehre des aufgeklärten Egoismus und die zweite Lehre ist der Utilitarismus. Und das sind beide Morallehren, sind ja behandelt und werden behandelt von Dessart. Und zwar in Verbindung miteinander. Aufgeklärter Egoismus besteht darin, dass ich eben aufgeklärt bin darüber, welche Triebe ich habe und durch eine rationale Abwägung komme zum Schluss, ich muss diesen oder jenen Handel oder Handlungsweise angehen, damit ich so richtige Kombinationen schaffe. Was ist unaufgeklärter Egoismus? Unaufgeklärter Egoismus ist ja einfach die Bereitschaft, seinem Trieb, dem eigenen Trieb nachzugeben und alles zu tun, was einem unmittelbare Befriedigung und unmittelbaren Nutzen und unmittelbares Bedürfnis bringt. Nun, dabei stellt man seine Existenz aufs Spiel, man riskiert sozusagen den Tod und der Untergang, weil man sozusagen die Folgen dessen, was man tut, nicht richtig ausrechnet. Tut man das heißt, beginnt man sozusagen sein Leben zu planen und zwar egoistische Ziele verfolgen, aber gleichzeitig sie aufgeklärt verfolgen, das heißt, diese Selbsterhaltung, diese Stabilisierung des Einzelnen zu gewährleisten, dann kann man sagen, so gründet man ein moralisches Verhalten. Man verhält tugendhaft, weil man ein Interesse daran hat, dass man selber tugendhaft sich verhält und die anderen auch. In so einer stabilen Umgebung oder sicheren Umgebung kann man auch sicher sein, seine eigenen Ziele. Das ist sozusagen die Idee, dass der richtige Moral kommt vom Wissen, und zwar vom richtigen Wissen über das Funktionieren der Gesellschaft. Die Idee kommt noch von Plato und wird auf diese Weise weiterentwickelt. Nun fragt sich der Saad, na gut, diese Lehre des aufgeklärten Egoismus hat für die Voraussetzung, und das ist die entscheidende Voraussetzung, dass wenn man seine Leidenschaften nachgibt, riskiert man sein Leben. Wenn man aber nicht nachgibt, schafft man sozusagen die sichere Umgebung für sich selbst und Leben. Und wie ist es mit dem Fall, dass man gleichzeitig der Leidenschaft nachgibt und davon kommt? Das heißt, ein Plan schafft, ein perfektes Verbrechen, ein Plan schafft, bei dem man sozusagen sowohl das eine wie das andere. Wäre das nicht möglich? Es ist möglich, und so sind alle Libertans. Das ist sozusagen durch die ganze, also das ganze Buch gehende Linie der Argumentation. Also wenn ein Libertär versucht, Justin zu überzeugen, sagt er, ja, ich bekomme mein Vergnügen, du bekommst dein Vergnügen. Man könnte denken, dass das dazu führt, dass wir dann später große Unannehmlichkeiten bekommen. Und im Sinne eines aufgeklärten Egoismus ist es eine schlechte Handlung. Das ist aber nicht so. Ich habe schon geplant, dass ich die und die ermordet habe, und das sind meine Freunde in der Regierung, und ich bekomme das, so viel Geld, und das gibt mir die Möglichkeiten, diese und jene Gerichte zu kaufen und zu bestechen. Alles ist gut organisiert, alles ist gut geplant. Und ist es so, musst du keine Bedenken haben, weil im Sinne einer aufgeklärten Moral ist das, was ich tue, dann richtig. Richtig im Sinne des aufgeklärten Egoismus. Das heißt, der Argument von Dessart besteht darin, dass man ein perfekter Staat von einem perfekten Verbrechen nicht unterscheiden kann. Ja, im Sinne der aufgeklärten Moral. Diese Unterscheidung ist eine theologische. Wenn ich sage, aufgeklärte Moral und, oder Moral der Aufklärung, so wurde sie auch formuliert, ist Mäßigung des Vergnügens in der Kombination mit der Sicherheit, dann ist es Definition eines perfekten Verbrechens. Gleichzeitig mit der Definition eines perfekten Staates. Und es ist interessant, dass wenn man ja weiter sieht, wie überhaupt die, sagen wir, die Logik der Verbrecherfilme sich entwickelt. Wenn man die Romane des 19. Jahrhunderts liest, dann sind alle Verbrecher leidenschaftliche Verbrecher, Verbrecher aus Leidenschaft. Und sie werden vom Staat bekämpft. Das sind schlechte Menschen sozusagen, die ihre Leidenschaft nachgehen und es zu Verbrechen werden. Je mehr man sich entwickelt, gedanklich, desto mehr kommt man im Grunde zu der Schatzschen Modell. Schaut man heutige Hollywood-Filme an, wo perfekte Verbrecher oder Verbrechen gezeigt werden, dann sind es meistens sehr, sehr gut geplante Verbrechen. Mit einer unglaublich komplizierten Planung. Und der Held, sagt der Schwarzenegger oder Stallone und so weiter, das sind alle Justins. Ja, das sind große Justins. Ja. Sie leiden unter diesen Verbrechen. Sie werden misshandelt, vor allem Stallone wird ständig misshandelt. Stallone-Filme überhaupt erinnern mich am meisten an Justin, überhaupt interessant. Er ist auch nackt immer, ja, und immer im Blut und so weiter. Er ist ständig misshandelt von den großen Organisationen. Und das sind sozusagen Verbrecherstaaten oder Staaten als Verbrecher. Also einzelne Menschen, die sozusagen die Verbrecherstaaten agieren. Das heißt, die agieren aufgeklärt. Und Stallone agiert nicht aufgeklärt. Ja, sozusagen Stallone.